Moin Moin zur 14. Ausgabe von Übermetal, wo wir einen Trend sozusagen wieder aufnehmen, den wir vor 10 Episoden gestartet haben, nämlich die Interviewfolgen. Eigentlich selbstverständlich für so einen Musikpodcast, dass sowas immer regelmäßig kommt, aber das ist in letzter Zeit so ein bisschen eingeschlafen unter all den schönen Themen, die wir euch näher bringen wollten. Aber das macht ja alles gar nichts, denn wir haben ja jede Menge Zeit und haben uns jetzt gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, der Doc hält sich aus diesen Episoden immer so ein bisschen zurück. Also ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt mal die Zeit für eine kleine qualitätsoffensive Interview, wenn man so möchte, und habe mir da gleich eine erste gute Band eingeladen, um das Ganze wieder zu beleben so ein bisschen. Hexada heißen die und mit denen habe ich mich ein wenig über die Rolle des Akkordeon im Metal, über true Proberäume und über das Wolfszeit-Festival 2020 unterhalten. Ist ein sehr nettes Gespräch geworden. Viel Spaß dabei und los geht's jetzt mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit ihr auch zuordnen könnt, wer ist.
Ja, mein Name ist Michael Prohn, ich bin der Bassist bei Hexada und neben mir sitzt mein Kollege.
Ja, ich bin Sören Warne, ich spiele Akkordeon und genau, bin für die schlechten Witze in der Band zuständig.
Genau.
Jo, und wie man an eurem Akzent merkt, seid ihr auch ziemlich Nordlichter, ihr kommt da so aus der Region Lüneburg, nicht wahr?
Das ist korrekt, ja genau. Wir wohnen hier alle so im Speckmantel von Lüneburg und dem Süden von Hamburg verteilt.
Ja. Genau, im Prinzip eigentlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Lüneburg.
Genau.
Auch nicht schlecht. Ja, neben Nordlichtern seid ihr auch eine Band, die ein komplettes Musikgenre sozusagen alleine ausfüllt, nämlich den Akkordeon Extreme Metal. So, das müsst ihr jetzt erstmal erklären. Woraus setzt sich das zusammen und wie ist das überhaupt entstanden?
Ja, gute Frage. Also das Problem ist, was wir hatten uns versucht, so ein bisschen in irgendwelche Musikrichtungen einzuordnen. Also wir wurden halt immer gefragt, ja, was macht der eigentlich für eine Musik? Und dann irgendwie konnten wir uns nie irgendeiner Richtung zuordnen. Und dann haben wir dann gedacht, so ja, wir haben so ein bisschen Black mit drin, ein bisschen Death und ein bisschen Folk und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, ey komm, scheiß drauf, wir nennen das Genre jetzt einfach Akkordeon Extreme Metal.
Wir hatten uns damals eigentlich als Folk-Metal-Band gegründet. Das kam allerdings, also das war nie unsere Absicht. Wir hatten uns damals, als wir die Band gegründet hatten, ging es einfach in erster Linie darum, dass wir zusammen Mucke machen. Das ist jetzt auch fast 11 Jahre her, dass wir uns das erste Mal trafen, im Programm zur Musik machen. Und hatten da gar keine Ambition, irgendwie irgendeinem Genre hinterher zu laufen und das zu praktizieren. Und wir hatten dann durch einen Zufall herausgefunden, dass Sören Akkordeon spielt und wollten das dann irgendwie nutzen. Und dann ist mehr aus einem Session-Charakter heraus dann diese Musik entstanden. Und da haben wir uns dann damals vor über 10 Jahren die explodierende Pagan Metal, ja, diesen Zug angehängt und eben unsere eine Variante da gespielt. Das hört man auch auf dem ersten Album noch sehr deutlich. Das ist dann halt ein sehr Folk-Metal-lastiges Black-Metal-Album. Und über die Jahre hinweg, ja, sind wir älter geworden und haben auch unsere Musikgeschmäcker verändert und haben dann das, was wir hören, auch immer versucht, mit in die Band mit reinzubringen. Also das, worauf wir Bock haben, im Grunde genommen. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass der Stil immer extremer wurde und schwieriger, einem Genre zuzuordnen. Und deswegen brauchen wir unsere eigene Bezeichnung. Und da wir das Akkordeon haben und ein bisschen Black Metal spielen, ein bisschen Death Metal spielen, auch teilweise Hardcore, nannten wir es dann Akkordeon Extreme Metal. So viel dazu.
Ja, und so entstehen Genres, würde ich mal sagen. Nun ist die harte Musik mit dem Akkordeon ja schon ein bisschen vorbesetzt. Es gibt da einige Bands, die das schon sozusagen fast schon für sich gepachtet haben. Jetzt wäre meine Frage, müsst ihr euch oft mit Fintroll oder Finsterforst-Vergleichen auseinandersetzen?
Ja, also im Prinzip eigentlich, also die Leute, die uns kennen, die kennen meistens halt auch schon so die Klassiker wie Korpi Klani oder sonst irgendwas. Und ja, wenn wir uns beschreiben, dann kommen halt immer so die Vergleiche mit Korpi Klani sofort, obwohl das ja eigentlich eine ganz andere Sparte ist. Finsterforst passt da schon wesentlich mehr, obwohl die ja natürlich sehr melodielastig sind. Also da ist ja eigentlich nochmal eine komplett andere Richtung, so in die gehen. Und deswegen ist es auch immer schwierig, unsere Musik zu beschreiben, ohne halt die Musik selber zu zeigen, weil es gibt ja, also ist mir auf jeden Fall nicht bewusst, es gibt keine Band, die exakt das machen, was wir machen. So, auf jeden Fall fällt mir jetzt keiner ein. Man kann das nur so ein bisschen versuchen zu beschreiben, indem man sagt, okay, das ist jetzt so eine Mischung von, keine Ahnung, Finsterforce und weiß nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, am besten ist es halt einfach, wenn die Leute einfach reinhören und dann, ja, gucken, worauf sie sich einlassen.
Es ist ja ohnehin immer schwierig, die eigene Musik zu beschreiben. Aber das stimmt schon. Wir haben, also die Vergleiche fallen immer wieder, besonders wenn wir rezensiert werden, dann versucht man natürlich auch immer Name-Dropping zu machen, um dem Leser oder dem Hörer irgendwie ein Bild zu geben. Und da fallen immer wieder Namen wie Finsterforst oder auch Corby Clani. An der Stelle vielleicht auch mal Grüße an Finsterforst raus. Das sind hier Buddies von Sören. Sören hat da mal mit dem Akkordeon ausgeholfen bei denen auf einer Tour.
Wie kam denn das zustande? Haben die dich einfach online angesprochen oder wie läuft sowas heute zwischen den Bands?
Ja, so ungefähr. Die haben halt, weil ihr Akkordeonspieler halt nicht mehr so viel Zeit hatte, haben die dann halt nach einem Ersatz gesucht oder nach einer Aushilfe, falls er mal nicht kann. Und dann haben sie halt irgendwie einen, den sie so über drei Ecken kannten, ausprobiert und der war irgendwie vom Können her nicht gut genug. Und irgendwann haben sie dann bei Facebook rumgeguckt und sind dann irgendwie auf Hexada gekommen und haben dann halt mich mal angeschrieben und haben gesagt, ja, hättest du Bock? Und dann habe ich gesagt, jo, und dann bin ich runtergefahren. Dann haben mir dann die Tabs praktisch zugeschickt oder die Noten. Da habe ich das geübt, bin ich runtergefahren, eine Probe gehabt und dann ging es gleich nach Leipzig ins Hellraiser. War auch ziemlich geil, hat mega viel Spaß gemacht.
Und der Rest ist Geschichte.
Genau, der Rest. Ja, es gab einige Auftritte mit denen, aber inzwischen stehen die meistens ohne Akkordeon auf der Bühne und machen das dann per Playback.
Was es bei uns nicht gibt.
Ja, das sind die Möglichkeiten, die sich durch Akkordeon-Skills ergeben. Meine Güte, wer hätte das gedacht? Ja, Akkordeon, da möchte ich mal einen kleinen Sprung wagen. Denn Flake, der Keyboarder von Rammstein, der hat mal geschrieben in seiner Biografie, dass er tatsächlich nur deswegen so aktiv auf der Bühne sein kann, also der macht ja alles Mögliche an Performance, weil er eben Keyboard spielt und Keyboard in erster Linie beim Rock nicht oder beim Metal nicht so gebraucht wird, sondern erst so in zweiter Linie halt. Ist das bei dir ähnlich? Gibt es da Parallelen? Kannst du da auch irgendwie, ja, Dönekes auf der Bühne machen oder?
Ich glaube, bei Keyboard ist es noch ein bisschen was anderes, weil Keyboard halt oft begleitet. Bei uns, bei Hexada ist es halt so, dass ich oft eine Melodie spiele, die relativ im Vordergrund steht. Und es ist natürlich schwierig, da irgendeinen Müll, sage ich mal, in Anführungszeichen zu machen, im positiven Sinne Müll. Ja, und, also ich finde es halt auch schwierig, das Akkordeon, sage ich mal, in diesen Metal-Hintergrund einzubetten, weil man hat immer das Problem, wenn das Akkordeon spielt, klingt es halt irgendwann nicht mehr so hart. Ne? Da muss man halt immer gucken, wie man das mit einbringt. Also ich glaube, im Akkordeon ist es nicht so einfach. Mit einem Klavier oder mit einem Keyboard stelle ich mir das schon wesentlich einfacher vor, weil man da halt ganz andere Effekte hat und wie gesagt halt auch eher eine begleitende Funktion hat, anstatt eine melodiegebende Funktion.
Wo würdet ihr sagen, liegen die Schwierigkeiten, sowas in eine Metalband einzubauen?
Also das Schwierige ist halt immer, die Gitarrenfraktionen kommen dann meistens mit ihren Ideen und meistens sind die meisten Riffs sind halt relativ brutal. Und es ist halt immer schwierig rauszufinden, in welchem Riff passt ein Akkordeon rein und wo lässt man es lieber raus, weil es halt sonst die Brutalität vom Song, sage ich mal, wegnimmt, die aber an der Stelle ziemlich geil kommt. So, und dann muss man halt immer gucken, wo passt es rein. Und wenn man dann überlegt hat, okay, in diesem Riff möchte ich jetzt was spielen, dann ist es manchmal gar nicht so einfach zu gucken, welche Melodie, was passt da jetzt zu der Melodie von den Gitarren. Und also es ist schon relativ schwierig, das zu machen. Aber das größte Problem ist halt erstmal zu entscheiden, wo passt das überhaupt mit dem Akkordeon. Vor allen Dingen haben wir auch festgestellt oder gesagt gekriegt, wenn das Akkordeon die ganze Zeit spielt, dann geht es halt irgendwann halt auch auf den Senkel. Wenn man da einen Auftritt von 60 Minuten hört und das Akkordeon spielt halt nonstop, dann ist es halt irgendwann für den Zuschauer auch nicht mehr so geil. Deswegen ist es halt eher so, dass man nicht durchgängig spielt als Akkordeonspieler, sondern halt eher so die bestimmte Part, sag ich mal, beeinflusst, hervorhebt.
Das ist immer dieser Drahtseilakt, das Instrument, das die Band sozusagen als etwas Spezielles hervorhebt, wie in unserem Fall das Akkordeon, so zu dosieren, dass der Hörer eben merkt von wegen, aha, das sind die mit dem Akkordeon, ja geil, ich höre es auch, klingt fett, aber es nicht zu, nicht inflationär oft benutzen, sodass dass der Song, dass man das nachher über hat. Aber Sören hat über die letzten Jahre da eine sehr, sehr, sehr gutes Gefühl für bekommen, wann er spielt und wann nicht. Und da brauchen wir übrigens fünf eigentlich immer gar nicht viel sagen. Das macht Sören immer, das ist immer so seine eigene Fraktion. Wir schreiben den Song, spielen dann und Sören sitzt da, spielt, probiert und letzten Endes brauchen wir ihm da gar nicht irgendwie groß Vorgaben geben oder Ansagen machen. So, er hat da mittlerweile echt ein gutes Feeling, seinen Teil beizutragen, sodass es dann stimmig ist nachher, dass es nachher ein stimmiges Gesamtbild abgibt im Song.
Ja, bei sowas hören aber die interessanten Musikentscheidungen bei euch nicht auf. Ihr habt ja tatsächlich, wenn ich es richtig recherchiert habe, eure Bandkarriere ohne Gitarren gestartet, also ohne Gitarristen und einfach nur go. War das eine bewusste Entscheidung? Also habt ihr euch gedacht, wie die Instaboglables, wir machen das ohne, oder war das einfach Mangel?
Ja, ursprünglich war ich der Gitarrist und ich konnte aber nicht gut Gitarre spielen, kann ich bis heute nicht so gut. Und deswegen kam das, glaube ich, auch der Band ganz zugute, als die anderen dann rausgekriegt haben, dass ich halt relativ gut Akkordeon spiele. Und dann hatten wir uns halt auf die Suche gemacht nach Gitarristen und ja, sind dann irgendwo, ich weiß gar nicht, wo haben wir...
Erst kam Bodo dazu und dann später Basti. Die haben über Partys kennengelernt und so und haben sie dann mit ins Boot reingeholt. Da fällt mir gar noch ein, wegen Sören am Akkordeon. Damals war er der Erste, also er war bei uns, als wir uns gründeten, der Erste in der Band mit Führerschein, muss man nochmal an der Stelle erwähnen. Und so lange ist das schon her. Und dann hatte er uns immer gefahren zum Proberaum und irgendwann stellten wir fest, dass da mal so ein großer Kasten in seinem Kofferraum steht. Und haben wir ihn gefragt, was ist denn das für ein Kasten, den du da drin hast? Und dann, ja, aus meinem Akkordeon, ich spiele seit 10 Jahren Akkordeon. Was? Und dann meinten wir, von wegen, bring das Ding mal mit im Proberaum. Und so fing das alles erst richtig an. Dann wechselte er sozusagen von Gitarre ans Akkordeon. Und ja, wenig später kamen dann die Gitarristen dazu. Und im Laufe eines halben Jahres wurden dann die ersten Songs geschrieben. Und dann ging es auch bald auf die Bühne. Und ein Jahr später wurde das erste Album aufgenommen.
Ja, das erste Mal.
Ja, wir mussten das erste Album zweimal aufnehmen, muss man an der Stelle sagen. Das ist, ja. Wir hatten ein paar Missgeschicke in unserem kleinen Studio. Aber so ist das manchmal.
Aufnehmen ist immer ein Abenteuer.
Ja.
Also habt ihr einfach die Gitarren weggelassen und erstmal losgeprobt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist mittlerweile im Nachhinein recht schwierig, es ist schwierig, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Ich glaube, wir hatten das damals echt so gemacht, dass wir Songs geschrieben haben mit einem sehr laut aufgedrehten Bass. Ich habe meinen Bass immer schon gerne verzerrt, das spiele ich heute so gerne, also den Lemmy-Style. Und habe dann die Riffs auf dem Bass runtergerattert. Damals unser ehemaliger Drummer hat dazu gespielt, Sören am Akkordeon, dann unser Sänger. Und das hatte soweit gepasst. Und da sind die ersten 3, 4 Songs bei entstanden. Mhm. Und wir hatten nie den Plan, jetzt aktiven Gitarristen zu suchen, aber stand auch nie dagegen. Das war alles noch sehr, sehr lebendig. Und als wir dann den ersten Gitarristen kennenlernten, als Bodo dazu kam, war das recht schnell so wegen, ey, hier ist noch ein Typ in unserem Alter, hört Metal, spielt Gitarre, laden wir ihn ein. Ja, machen wir. Man war dabei und nach einer Probe hieß es dann, ja, du kommst ja nächste Woche wieder, ne? Und genauso war das dann auch mit Basti, den wir dann später kennengelernt haben. Und so wuchsen wir ganz automatisch und ganz so unkontrolliert auf ein Sextett an. Und dann passt auch plötzlich der Name, weil Hexaeder hatte ich damals im vielleicht hast du die Frage sowieso noch auf deinem Zettel, aber ich nehme es einfach vor. Sorry. Das Wort hatte ich mal im Mathebuch damals gefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. Und ich fand, das Wort klang Metal. Und dann hatten wir das einfach so, haben wir daraus Hexader gemacht. Und als wir dann 6 Bandmitglieder waren, 6 Eck, 6 Bandmitglieder, hatte das auch alles endlich eine Bedeutung. Also ähnlich wie bei Tenacious D mit dem Tenag-Tattoo auf dem Arsch, hat auch unser Name erst im Nachhinein seine Bedeutung bekommen.
Ja, wir haben schon, als ich dann Akkordeon gespielt habe, war irgendwie klar, okay, irgendwann brauchen wir einen Gitarristen. Wir sind aber nie so richtig aktiv auf die Suche gegangen. Allerdings haben wir es auch nicht verheimlicht, sagen wir es mal so.
Ja.
Dann sind wir in einem Freundeskreis ein bisschen rumgeguckt, haben da aber nichts gefunden und dann haben wir halt irgendwann über, keine Ahnung, 2, 3 Ecken Bodo kennengelernt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie
genau.
Wer Bodo wo aufgegabelt hat, weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, es war Peter, unser ehemaliger Drummer. An dieser Stelle, Grüße gehen raus an Peter, den Meter.
Stimmt. Den habt ihr auch schon kennengelernt.
Ja, das stimmt tatsächlich. Der ist dieses Jahr beim Wolfszeit-Festival in unserem Camp dabei gewesen. Das soll auch noch eine Rolle in diesem Interview spielen, dazu später mehr. Vorher wollte ich noch mal ein bisschen auf eure Geschichte eingehen. Euch gibt es ja schon so ein bisschen länger und ich wollte nur mal sicherstellen, dass das auch gut rüberkommt. Wann habt ihr euch noch mal gegründet? Könnt ihr das noch mal sagen?
Ich glaube, gegründet haben wir uns, war es 2009 oder 2008 oder so?
2009. Also wir haben uns im Herbst 2009 gegründet. Allerdings hat es ab dem Zeitpunkt mindestens noch mal 7, 8 Monate gedauert, bis wir das erste Mal auf der Bühne standen. Das war tatsächlich unser erster Auftritt.
Länger, glaube ich.
Ja, kann auch länger gewesen sein, aber es war dann im Sommer da drauf. Da hatten wir den ersten Auftritt und ab dem Zeitpunkt an ging das dann recht flott, dass wir dann wirklich regelmäßig Shows gespielt haben. Natürlich haben wir ganz klein angefangen. Ne? Wir waren eine Band, die in den lokalen Jugendzentren gespielt hat, damals in Winsen, Lüneburg, Hamburg. Und dann irgendwann ist das dann immer, ja, hat sich das dann ausgedehnt.
Wir haben auch klischee-mäßig in einem Heizungskeller geprobt anfangs.
Ja, genau, stimmt, ja.
Das war die schlechteste Akustik, die man sich überhaupt vorstellen kann, gerade für eine Metalband.
Und so ein ganz spezieller Geruch war immer in dem Raum.
Ja.
Das kann auch unsere Socken gewesen, weiß ich nicht. Aber
okay. Eine Lage Staub noch oben drauf. Ja. Da waren halt auch kaum Fenster. Also es war halt wirklich ein Heizungskeller mit einem kleinen Fenster, glaube ich, noch irgendwo.
Ja, genau, so ein schmales.
Ja, das so nach oben ging, kennt man ja vielleicht auch so Kellern. Dass, wenn Fenster im Keller sind, dann ist da ja irgendwie so ein schmales, längliches, also breites Fenster. Und dann geht das nach oben irgendwie also raus. Ne?
Schlechte Akustik, schlechte Luftzufuhr, aber trotzdem eine sehr kreative Atmosphäre in den ersten Monaten.
Ja, definitiv, ja.
Genau.
Das war schon cool.
Klingt alles sehr true auf jeden Fall. Gab es denn in dieser frühen Phase eine gewisse Linie, die ihr verfolgt habt oder gewisse Einflüsse, die ihr alle in eurer Musik drin haben wolltet?
Ja.
Also wir haben nie drüber nachgedacht, was wir reinbringen. Wir haben halt einfach gespielt und das, was rauskam, haben wir dann beurteilt. So, gefällt uns das nicht. Und genau. Deswegen ist es, glaube ich, auch ist der Einfluss von den Bands, die wir hören, auch so stark, weil man automatisch das, was man hört, so ein bisschen in seine eigene Musik mit reinbringt, wenn man das halt nicht plant. Ne? Wenn man plant, kann man sagen, okay, wir gehen in die oder in die Richtung, aber wenn man halt einfach drauf losspielt, dann hat man halt automatisch diesen Einfluss von der Musik, die man halt gerade hört.
Ja. Und ich kann, als wir die Band gegründet hatten, war ich 16 oder 17 und ich hatte damals für mein Leben, höre ich heute noch gerne, aber ich hatte damals dann so eine, habe ich ganz stark immer viel Hellruna und Windir gehört, solche Bands. Und besonders Windir waren damals meine Lieblingsband eine ganze Zeit lang. Und da hat man, wahrscheinlich ist man automatisch davon beeinflusst. Das Ziel war immer dann, was heißt das Ziel, aber man hat natürlich versucht, Riffs zu schreiben, um den großen Idolen nachzueifern. Und deswegen ist das erste Album auch wahrscheinlich das Homogenste, also da ist am ehesten ist das alles als Black Pagan Metal zu erfassen. Da hat mir dann wirklich, weil diese Songs sind auch alle innerhalb eines Jahres entstanden und da ist dann halt noch ein deutlicher roter Faden. Das wurde dann später anders. Und
damals haben wir auch noch alle ungefähr die gleiche Musik gehört, also die gleiche Art von Metal. Das ist ja über die Jahre so ein bisschen in verschiedene Richtungen gedriftet. Der eine hört eher das, der andere eher das. Genau. Also keiner sagt jetzt irgendwie, ja, das mag ich gar nicht leiden, aber jeder, man hat ja doch seine Schwerpunkte, sage ich mal, in bestimmten Metal-Richtungen. Und deswegen ging das, glaube ich, auch mit den unterschiedlichen Einflüssen sehr stark auseinander. Aber bisher haben wir es immer ganz gut hingekriegt, das alles in die Songs, also alles mit einzubringen. Es wird immer zunehmend schwerer, das alles noch irgendwie zusammenzukriegen, aber ich denke, das wird auch in Zukunft noch klappen.
Es gibt auch, bis heute gibt es auch nicht viele Bands, auf die wir alle 6 Bandmitglieder uns einigen können, weil unsere Geschmäcker einfach mittlerweile so verschieden sind. Ne? Wir sind halt, über die 10 Jahre haben wir uns ja auch alle als Menschen verändert und damit hat sich dann auch der Musikgeschmack verändert. Und das ist dann halt, man kann das gut verfolgen, wenn man das zweite Album hört. Das ist so ein In-Between-Album gefühlt, weil das erste ist recht homogen, das neue jetzt hat auch wieder mehr einen roten Faden, aber das in der Mitte, da hatten wir uns dann, das war dann sehr viel wirklich sehr experimentierfreudig, das Album. Und da hört man dann raus, dass wir auch alle 6 Jungs sind mit 6 verschiedenen Vorstellungen und 6 verschiedenen Einflüssen, die alle so zusammenkommen. Also es ist wie ein, sozusagen, unser Sound ist sozusagen das Delta, und das 6 verschiedene Flüsse einfließen. So.
Im Prinzip schon, ja.
Das ist eine sehr schöne Metapher, die ich mir jetzt einfach mal für einen Folgentitel klauen werde. Ja, damit ist auch der Geschichtsteil schon beendet und wir kommen auf etwas zu sprechen, was wir vorhin schon angerissen hatten, nämlich euer letztes Festival. Euer ehemaliger Schlagzeuger Peter, der ja bei uns im Camp war, der hatte von euch erzählt. Leider habe ich euren Auftritt nicht gesehen. Ich habe aber viele Leute getroffen danach, die mir von dieser norddeutschen Band erzählt haben, die diese super Musik gemacht haben und diesen super Auftritt hingelegt haben. Also ich würde mal sagen, ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen.
Cool.
Das ist cool, das freut uns.
Ja, sehr gut.
Ja, das war jetzt sozusagen die Perspektive des Publikums. Jetzt wäre mal die Frage an die Musiker. Wie habt ihr das denn empfunden, so als, ich sag mal, als einzige Band oder eine der einzigen Bands im Corona-Sommer wirklich auftreten zu dürfen?
Das war toll. Das war der absolute Wahnsinn. Also überhaupt, dass das stattfand, haben wir gar nicht geglaubt, bis wir tatsächlich da unterwegs waren dahin. Also wir wollten das gar nicht glauben, dass das stattfindet mit uns, die wir da live spielen. Zumal es war ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, das größte Metal-Festival Deutschlands dieses Jahr, oder? Mit den 1.200 Besuchern da. Und das war schon mal ein Riesending, dass wir dann dabei sind. Zumal, das ist auch witzigerweise, das ist schon unser zweites Wolfsheim. Wir waren 2011 schon mal da hatten wir schon mal live gespielt, als erste Band am Freitag. Und jetzt, knapp 9 Jahre später, waren wir wieder da, als erste Band am Samstag. Und es war, ja, war ein wirklich tolles Gefühl. Ja, wie gesagt, ein wahnsinnig tolles Gefühl, dass es überhaupt stattfand. Dann, ich fand generell, die Atmosphäre war da großartig. Hygienekonzept hat auch überzeugt. Zumindest fand ich das jetzt.
Ja, größtenteils. Also genau. Es gab natürlich immer so ein paar schwarze Schafe, sag ich mal, aber die hast du halt immer überall. Aber größtenteils, ja. Ich würde sagen, ich war überrascht, dass sich halt wirklich so viele dran gehalten haben. Fand ich schon ziemlich, ziemlich cool.
Ich glaube, das ist auch so ein Metal-Fan-Ding. Da gilt ja auch häufig in der Szene dieses einer für alle für einen. Diese Mentalität herrscht einfach vor. Ja. Und da hatte ich, habe die ganze Zeit mich da sehr wohl gefühlt. Ich hatte den Eindruck, die Grüppchen halten Abstand, Maske wurde getragen, es sei denn eben, man hat gerade getrunken oder geraucht. Aber ansonsten war das doch alles sehr überzeugend, auch mit dem Ein- und Ausgang. Da wurde schon das Menschenmögliche getan, fand ich, um eben dem gerecht zu werden.
Ja, es ging ja auch regelmäßig Leute rum, die nochmal die Leute darauf hingewiesen hatten, ja. wenn man mal seine Maske nicht auf hatte. Genau. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist halt, dass trotz des schlechten Wetters, die Leute waren super drauf. Es waren also für das Wetter erstaunlich viele Leute vor der Bühne, ja. hatten mega gute Laune und ich glaube, die waren einfach froh, dass sie dieses Jahr noch ein Festival genießen durften. Und gerade deswegen hat es halt auch auf der Bühne halt mega viel Spaß gemacht.
Der Auftritt hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch unglaublich. Also wir haben nicht oft so große Bühnen gehabt in unserer Karriere. Karriere in Anführungsstrichen. Ne? Wir haben also die größte Halle war die Markthalle in Hamburg. Da haben wir mal als Vorband gespielt für Eisregen. Und dann, ja genau, wir haben ein paar Festivals in den letzten Jahren immer mal wieder gespielt. Aber es waren meistens Underground-Geschichten. Und ich glaube, das war sogar die größte Bühne, auf der wir überhaupt jemals waren. Und das war wirklich ein Wahnsinnsgefühl. Wir hatten echt tierisch Bock da auf den Gig. Und es hat, ja, war eine ganz tolle Erfahrung auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, ihr habt das Wolfszeit-Festival ja auch schon 2011 erlebt, sozusagen noch in seinen Underground-Tagen. Wie würdet ihr das vergleichen? Wie war der Wechsel von Crispendorf zu Torgau für euch so?
Also ich finde immer, das Wolfszeit, fand ich auf jeden Fall immer in der Vergangenheit, was richtig geil war, Wolfszeit war halt das Gelände, weil das halt so schön klein, gemütlich und da hattest du nie das Gefühl, dass es halt mega viel ist an Zuschauern. Du hast irgendwie gefühlt, kanntest du jeden und bist an jedem vorbeigekommen, wenn du zu den Bühnen gegangen bist. Das war natürlich bei dem jetzigen Gelände zwar nicht so, aber trotzdem war es halt irgendwie, es war anders geil als die bisherigen Wolfszeit-Editionen, sage ich mal. Obwohl es halt in einer anderen Location war, hat es halt mega Spaß gemacht. Und sonst ist es halt immer so, du hast halt auch, je nachdem, wo du deinen Zeltplatz kriegst, auf dem alten Gelände hast du halt auch Bäume in der Nähe, wo du dich halt auch, keine Ahnung, wo du ein bisschen Schatten hast und so weiter. Ist halt alles so ein bisschen, wie nennt man das, so ein bisschen verwinkelter. Ist halt ein ganz anderes Feeling als auf dem in Torgau. Ja, aber sonst, Bands, Bühne und so weiter, ist halt alles gleich geblieben, so wie halt auch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also von der reinen Wahrnehmung her kommt es mir halt auch nicht so vor, als würde es wachsen, weil das immer irgendwie familiär bleibt, habe ich so die Wahrnehmung auf jeden Fall. Also als wir das erste Mal 2011 gespielt haben auf dem Wolfszeit, haben wir uns super wohl gefühlt und irgendwie halt auch das Gefühl gehabt, das ist ein familiäres Festival und jetzt dieses Jahr eigentlich auch wieder. Also obwohl auf dem Papier sind einige Leute dazugekommen, aber im Endeffekt ist es für uns auf jeden Fall das gleiche Gefühl geblieben. Und das finde ich halt immer sehr sympathisch am Wolfszeit.
Und es ist auch ein sehr authentisches Festival. Man hat den Eindruck, dass wirklich die Leute, die da hinfahren, sind da im Grunde genommen alle zu 100% wegen der Mucke, weil das ist ja natürlich auch eine sehr spezielle Musik, ne? diese speziellen Black-Metal-Richtungen, atmosphärische Musik, spezieller Black-Pagan-Metal. Da fährt man wirklich hin, weil man die Bands alle sehen möchte. Und man spürt das auf jeden Fall. Das ist eine sehr dankbare Atmosphäre auch jedes Mal. Die Leute stehen zu 100% hinter dem, was da auf der Bühne passiert. Und das ist cool, das Mitreisen auf jeden Fall.
Ist auch so ein bisschen so ein Nischenfestival, so ein bisschen.
Genau, absolut, ne? ja. Ähnlich wie das Partisan irgendwie. Also auch, dass die Leute da, dass es noch Festivals sind, die man wegen der Musik besucht. Ne? Nicht unbedingt in erster Linie wegen der Party, also das auch, aber da steht doch noch immer der Genuss der Kunst da im Vordergrund.
Ja, wir halten also fest, das Wolfszeit-Festival 2020, das war ein Gewinn für alle sozusagen. Damit kommen wir jetzt mal zum nächsten Themenblock, nämlich eurem neuen Album. Depletion of Light heißt es und ich würde sagen, ich habe so wahrgenommen, dass das so ein ziemlicher 180 ist zu dem, was ihr bis jetzt gemacht habt. Vorher war es so Black Pagan Metal und jetzt kommen da sehr, sehr viele Horrorthemen rein. Also so ein Intro von H.P. Lovecraft habt ihr, Themen wie Dunkelheit oder Nosferatu mit Songs wie Where Count Orlok Lay. Meine Frage wäre jetzt, ist das einfach so gekommen oder also war das so ein natürlicher Prozess oder wolltet ihr einfach auf Teufel komm raus aufs Billing vom nächsten Wacken? Das hat ja ein ähnliches Thema.
Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, vielleicht
haben wir ein neues Ziel gesetzt. Ja, danke für den Tipp. Das machen wir, ja. Dieses lyrische Konzept ist, dass wir schreiben die Texte nicht, das macht unser Sänger Timo. Aber ich glaube, es ist im Grunde, ich glaube, ich spreche für ihn mit, wenn ich sage, dass diese Lyrics auch so von alleine gewachsen sind. Wir hatten, kann ja aber grob zusammenfassen, auf dem ersten Album haben wir tatsächlich uns auf nordische Mythologie und halt Black Metal-spezifische Themen gerichtet oder danach orientiert. Auf dem zweiten Album gehen wir auch schon diese Horrorrichtung teilweise. Da sind das, auf dem zweiten Album haben wir sehr, sehr pessimistische Texte. Natürlich hier und da mit dem Augenzwinkern, aber da, man muss sich vorstellen, da waren wir halt auch noch 6 Jahre jünger. Da waren wir alle 20 oder Anfang 20 und hatten noch diese rohe Energie und dieses Album hat auch ganz viel mit Katharsis zu tun. Also man erlebt dann, hat dann neue Eindrücke, man verlässt die Schule, man beginnt ein Studium oder eine Ausbildung und hat neue Eindrücke und nicht alles, was man dann feststellt, ist dann cool, weil wenn du als, hole ich ein bisschen weit aus, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, wenn man als junger Mensch die Schule verlässt und dann in das Berufsleben oder so geht, macht man auch ein paar Erfahrungen, die nicht immer so cool sind, weil man dann aus dem Schutzraum Schule raus ist. Und diese ganzen Erfahrungen hat man natürlich über die Jahre angesammelt und dann auch musikalisch verarbeitet. Das hat also was auch mit einer Erläuterung zu tun irgendwo. Das ist dann alles in diese Musik reinkanalisiert worden, deswegen diese sehr derben Texte auf dem zweiten Album. Und diese Horrorelemente waren schon immer damit drin. Das hat eigentlich den Hintergrund, dass wir alle, besonders unser Sänger Timo, einfach riesen Horrorfilmfans oder generell auch Horrorliteraturfans sind. Und ja, solche Sachen wie H.P. Lovecraft oder so spielen da immer mit rein. Edgar Allan Poe, solche Sachen. Und das haben wir dann auf Album 3. Dann, da ist jetzt nicht mehr so viel Pessimismus mit drin in den Texten. Oder auch noch, aber anders kommt jetzt anders rüber, weil jetzt sind wir alle mittlerweile noch mal ein Stück älter geworden. Wir haben unsere Alben ja auch in größeren Zeitabschnitten rausgebracht. Also 2011 das erste, 2014 das zweite, jetzt 2020 das dritte. Und mittlerweile sind wir alle, ja, älter geworden. Wir benehmen uns zwar nicht so, aber wir sind es.
Man hat auch so ein bisschen eine andere Sicht dann irgendwann auf die Welt. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein. Was man natürlich auch sagen muss, diese Horrormomente waren zwar schon immer so ein bisschen mit drin, aber die sind halt stärker geworden im Laufe der Zeit. Und ich glaube auch, das ist halt auch was wir halt cool finden, in Anführungszeichen. Oder ja, was wir, weiß nicht, also vielleicht sind wir auch deswegen Horrorfans, weil wir halt solche Geschichten halt auch ziemlich, ja, weiß nicht, mitreißen ist das falsche Wort, aber halt cool finden und halt diese Vorstellungen, diese Horrorvorstellungen, die sind halt sehr extrem und das ruft dann halt auch extreme, wie soll man das sagen, Gefühle, Gedanken, ja, wie ja, auch immer. Ja. Also es bewegt halt ziemlich stark, sagen wir es mal so.
Aber wir müssen, das kann man trotzdem noch sagen, wir haben hinter keinem unserer Alben irgendwie ein großes Konzept gehabt keinen Masterplan. Das ist, diese ganzen Songs, das passiert bei uns sehr automatisch. Letztendlich sind wir 6 Kumpels, die sich seit 10 Jahren regelmäßig treffen und zusammen Musik machen. Und da gibt es keinen roten Faden. Also wir treffen uns und machen das. Wir haben immer das gemacht, worauf wir Bock haben. Immer. Wir haben nie versucht, uns irgendwelchen Trends anzubiedern. Abgesehen natürlich vielleicht damals, als wir sagten, wir sind eine Folk-Metal-Band. Dieses Genre war dann zu dem Zeitpunkt auch noch natürlich sehr, sehr, sehr populär in der Metal-Szene. Aber ansonsten seitdem haben wir immer nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Und genauso geht es dann halt, ist es auch mit den Lyrics, ne? Timo schreibt dann die Texte, die ihm in den Kopf kommen. Und genau, dann besprechen wir die Texte alle gemeinsam in einer Gruppe und passen das auf den Song an. Und genau, so entstehen unsere Songs.
Also, ähnlich läuft das aber auch bei der Instrumentenfraktion. Es kommt halt einer, eigentlich von der Seitenfraktion, irgendwer im Proberaum, sagt, hey, ich habe ein neues Riff, spiel das vor, dann improvisieren wir irgendwas dazu und spielen das dann immer wieder und dann verändern wir das halt so, dass es uns gefällt. Also im Prinzip ist es halt ein sehr spontanes und improvisiertes Ding anfangs und dann je öfter man das spielt, desto mehr reift der Song halt, bis wir dann sagen, okay, der ist gut so.
Wir sind eine reine Proberaumband. Also das ist wirklich, unsere Songs entstehen im Proberaum und es kommt sehr, sehr selten vor, dass mal einer von uns irgendeinen Song zu Hause schreibt und den er mitbringt und der dann gemeinsam einstudiert wird. Das kommt fast nie vor. Also bringt immer einer sozusagen einen Songgerüst mit oder einen Riff, sozusagen, dass man dann wird daraus, also dann sozusagen diese erste Idee ist dann immer sozusagen die Architektur des Songs und dann wird darauf aufgebaut und das Fundament jedes Mal.
Wir haben das auch schon mal versucht mit Songschreiben, aber ich glaube, da war keiner richtig glücklich mit, als wenn man halt mit einer festen Melodie oder Idee in den Proberaum kommt, dann können die anderen sich nicht mehr verwirklichen und kriegen, sag ich mal, nur das vorgesetzt, was sie spielen sollen und das ist, glaube ich, keiner mit glücklich.
Das kennen aber sicher auch viele andere Bands. So.
Ja. Ja, als nächstes kommt wieder so eine Frage, die vielleicht ein bisschen zu früh kommt, denn euer neues Album ist ja gerade erschienen. Auf der anderen Seite haben wir ja Corona, wo die meisten Leute ein bisschen mehr Zeit haben. Da meine Frage, ist da schon was bei euch entstanden?
Ja, also es ist halt, vielleicht im März, da konnten wir uns ja nicht weiter treffen, aufgrund der Beschränkung zuerst. Als dann wieder so ein bisschen aufgelockert wurde, haben wir uns dann halt immer in kleinen Gruppen getroffen, also nicht mit der kompletten Band. Und dann war halt mal, keine Ahnung, dann mussten halt mal zwei oder drei Leute zu Hause bleiben und dann beim nächsten Mal sind halt andere Leute zu Hause geblieben. Im Sommer konnten wir relativ gut normal proben und jetzt im Moment haben wir die Proben komplett eingestellt. Ja, also so viel ist da nicht mit entstehen. Das Problem ist ja auch, wenn man die Songs so schreibt, wie wir die schreiben, also mit dem Improvisieren und so weiter, dann ist es schwierig, das übers Internet zu machen. Man könnte natürlich jetzt also bei sich zu Hause aufnehmen, das an alle schicken und dann sagen, ja, denkt euch mal was dazu aus, aber es ist halt auch mal...
ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das, was wir mit Hexauder verbinden. So. Wobei trotzdem was passiert. Ne? Also wie Sören schon sagte, lange Zeit war Tote Hose, weil wir uns nicht getroffen haben zum Proben. Als wir uns getroffen haben, hatten wir dann fürs Wolfszeit geprobt. Also dafür hatten wir uns dann vorbereitet. Und jetzt auch wieder nicht mehr. Aber es ist schon so, dass wir Ideen zu Hause sammeln. Zumindest die Gitarristen und ich. Wir sammeln dann so ein paar Ideen und dann wollen wir die dann, ja, wenn wir dann eines Tages wieder zusammen proben können, auch alle, dann wollen wir die auch alle zusammen bearbeiten, diese ganzen Ideen. Also es sammelt sich schon ein bisschen Material an, aber keine konkreten Songs. Es ist leider, was das angeht, wieder für uns ein dünnes Jahr.
Ja, vor allen Dingen, weil halt auch bei uns viel geplant war eigentlich dieses Jahr und es wurde halt alles abgesagt von Release-Show über mehrere Festivals und das Einzige, was stattgefunden hat, war halt das Wolfszeit leider. Aber na gut, das kann man nicht ändern, ne? Nee. Ist halt so, muss man mit leben. Aber viele Festivals haben es dann ja aufs nächste Jahr verschoben. Und ich denke mal, vielleicht haben wir Glück und bis dahin lässt die Situation das wieder zu.
Ja, das wollen wir doch hoffen. Aber da hätte ich mal eine Rückfrage. Also ich bin überhaupt nicht musikalisch, kann mich da gar nicht reindenken. Aber ich höre das jetzt bei mehreren Bands, dass das so zu einem Problem ausartet. Soll ja so spezielle Software geben, mit der man online proben kann. Wo ist denn da genau die Problematik?
Das Problem ist, wenn man es übers Internet macht, hat man immer ein Delay mit drin. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, bei dir selber spielst, dann kommt das, was du spielst, bei dem anderen später an. Das heißt, er fängt schon mal später an zu spielen. Und wenn das, was der andere dann spielt, wieder bei dir an ist, dann ankommt, dann hast du so einen Versatz von einer halben Sekunde drin und dann denkst du bist plötzlich falsch, weil du diesen Zeitversatz mit drin hast. Und das ist immer relativ schwierig, das irgendwie zu realisieren dann. Also ich weiß nicht, von diesen Seiten habe ich jetzt noch nicht gehört, wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass es nur mit Instrumenten funktioniert, die man halt selber nicht hört. Sowas wie E-Gitarren oder so, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich kenne die Seiten nicht. Wir haben das nie ausprobiert. Aber wär schon mal interessant.
Ja, aber auch ganz abgesehen von den technischen Fragen, wie wir schon gerade erwähnt haben, wir sind halt so eine typische Proberaumband und es würde sich, glaube ich, auch sehr komisch anfühlen für uns, denn wenn wir uns im Proberaum treffen, ist das nicht so eine Standard-Bandprobe, es ist eher ein Treffen mit den Kumpels einmal die Woche und dann wird auch unheimlich viel geschnackt und dummes Zeug gemacht und so und Witze erzählt, die nicht witzig sind und dann nebenbei ein bisschen wird dann musiziert. Das aufs Internet zu verschieben, sodass wir dann zu Hause sitzen und uns dann über einen Bildschirm sehen, wäre, glaube ich, nicht das Gleiche. Also dafür fehlt uns dann die zwischenmenschliche Interaktion. Das passt auch für Hexada nicht so gut. Also wir müssen da leider, wahrscheinlich werden wir es erstmal aussitzen und hoffen, dass wir uns bald wieder im nächsten Jahr zum Proben treffen können, alle Mann. Aber solche Ersatzproben ist, glaube ich, schwierig bei uns.
Ja, dann kommen wir mal von Corona zu etwas Erfreulicherem, nämlich den kreativen Touren, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Also da ist schon einiges passiert. Zum Beispiel habt ihr 2012 die Sturmzeit-Tour gestartet, die mit einer Reise nach Österreich geendet ist, wo ihr dann am 22.12.2012 den von Maya angekündigten Weltuntergang erleben und überleben wolltet. Jetzt wäre meine Frage, warum denn überhaupt Österreich und wie war der Weltuntergang denn so?
Ah, das war geil. Das war eine geile Zeit damals. An dieser Stelle nochmal Grüße an unsere Freunde von Rabenwolf und Herbstschatten. Das sind zwei Bands, Herbstschatten Black Metal aus Hamburg, sehr zu empfehlen. Und Rabenwolf war eine Starter Pagan Metal Band, auch klasse Mucke, tolle Leute. Und wir hatten uns alle kennengelernt über Konzerte und so, weil man halt als Szenemitglieder sich immer mal wieder über den Weg lief. Und irgendwie wuchs dann damals diese Idee, mal eine Tour zusammen zu starten und dann gesagt, getan. Da hatten wir damals eine Facebook-Gruppe gegründet, damals haben wir das noch über Facebook gemacht, mit allen Musikern drin. Und dann ging es los ans Plan. Da haben wir ein paar kleine Gigs organisiert in Norddeutschland, was in Hamburg, was in Lübeck. Und irgendwie kam dann auch ein Veranstalter aus Österreich auf uns.
Malte kannte den.
Genau, da gab es schon Kontakt, genau. Und wir wurden dann eingeladen, nach Österreich zu fahren und dann dort in so einem kleinen Club zu spielen. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Und das war... das war richtig cool damals. Ja.
Also Rabenwolf haben da vorher schon mal gespielt und wir haben halt so ein Brainstorming gemacht, so welche in Clubs könnte man anschreiben, wo könnte man spielen, und dann meinte man halt, ja, warum versuchen wir es nicht in Österreich? Und dann hat er sich mit dem Besitzer in Kontakt gesetzt nochmal, und der war mit Rabenwolfs letzten Auftritt so zufrieden, dass er gesagt hat, okay, ja komm, ich bezahle euch hier ein bisschen was, damit ihr euch da ein paar Sprinter mieten könnt und runterkurven könnt und sorgt für Übernachtungsmöglichkeiten, und dann haben wir das halt einfach durchgezogen. Ja. Es war ziemlich geil. Es war eine irrsinnig lange Fahrt zwar, aber es hat mega Spaß gemacht. Ist halt auch ein ganz anderes Feeling, wenn man halt so weit wegfährt für einen Auftritt, als wenn man jetzt, sag ich mal, in der Nachbarschaft spielt.
Ja.
Das war schon ein Erlebnis auf jeden Fall.
Wir haben natürlich mit der Tour auch kein Geld gemacht, ne? Das waren alles keine profitablen Aktionen, die wir da gestartet haben. Aber bis heute steht bei uns da immer der Spaß im Vordergrund. Und das hat es auf jeden Fall gemacht. Das hat richtig viel Spaß da gemacht und so. Nur leider blieb der von den Mayern prophezeite Weltuntergang aus. Also, was heißt leider, aber er blieb aus zu unserer Ernüchterung, und damit war das alles dann. Hatte sich das dann erledigt.
Ja. Jo, aber in der Weltgeschichte, da gibt es ja viele Prophezeiungen diesbezüglich. Also vielleicht eignet sich ja eine davon für die nächste Tour.
Wir bleiben gespannt.
Aber wo wir gerade von Projekten sprechen, ihr seid ja sehr experimentierfreudig und verändert auch euren Stil, wie wir ja angerissen haben, immer so ein bisschen. Werdet ihr dem weiter nachgehen und habt ihr zukunftsmäßig noch feste Pläne?
Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn wir weiter Songs schreiben, und wollen auch Album Nummer 4 in den nächsten Jahren zusammen schreiben und rausbringen. Das ist einfach, wir haben, der Motor unserer Band ist letzten Endes unsere Freundschaft. Wir sind 6 Freunde, und solange wir auch privat Freunde bleiben, machen wir auch zusammen alle weiterhin Mucke. Und das kann gerne, auch wenn wir nach wie vor nur eine Underground-Band sind, aber das kann gerne auch so die nächsten Jahre weitergehen. Also das ist, es ist ein Hobby. Es ist unser großes Hobby, und es gibt keinen Grund, warum wir da irgendwelche Änderungen vornehmen. Also natürlich, wenn die Band ein bisschen wächst, haben wir nichts dagegen. Das und Auftritte ein paar mehr im Jahr wäre natürlich auch geil. Aber letzten Endes geht es uns wirklich ausschließlich darum, Spaß zu haben miteinander mit der Musik. Und solange das auch gegeben ist, werden wir auch weiterhin Songs schreiben. Wir haben jetzt, Stand heute, natürlich nichts Konkretes. Das letzte Album ist ja erst rausgekommen, ohne dass wir es großartig promoten konnten per Tour oder so. Aber das holen wir nach, und dann werden wir auch in den nächsten Jahren noch weiter Songs schreiben und sicher dann, genau, wie gesagt, irgendwann Album Nummer 4 auf den Tisch klatschen.
Also ich denke, wir werden auch immer weiter experimentieren, allein deswegen, weil sich unser Musikgeschmack auch immer weiterentwickelt oder verändert.
Ja.
Die Frage ist, inwieweit sich das denn von dem, was wir jetzt im Moment spielen, unterscheidet, das können wir selber noch nicht sagen. Das wissen wir erst, wenn wir die Songs halt geschrieben haben.
Ja, ja.
Alles klar. Dann beende ich das Ganze jetzt so klischee-mäßig wie möglich und sage, die letzten Worte gehören euch.
Ja, Tim, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, letzte Worte, das muss jetzt wieder irgendwas, das ist jetzt schwierig, was zu finden.
Hört mal bei uns rein.
Leute da draußen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt. Hört unser neues Album bei Spotify, hört mal rein. Guckt mal bei Facebook oder Instagram vorbei und lasst einen Daumen da oder was machen wir bei Instagram?
Weiß nicht.
Genau.
Like, genau.
Ja,
und behaltet das Rock unter den Eichen nächstes Jahr im Auge.
Genau, da sollen wir spielen.
Genau, da wenn das alles so klappt, wie es zugelassen wird, sind wir da auf jeden Fall auch mit am Start. Und unsere CD-Release-Show ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Da wird auch noch was kommen.
Genau, ja. Und bleibt alle gesund, Leute. Bleibt alle gesund.